Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Spielarten, Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Buchhandlung Löwenherz in der Berggasse 8. Heute haben wir wiederholt Andreas Jungwirth zu Gast mit seinem neuen Buch Alle meine Namen. Das ist eine verschobene Veranstaltung, weil wir hatten eigentlich eine Veranstaltung geplant, als es recht neu war. Ist Andreas leider krank geworden, aber wir machen es dann jetzt trotzdem. Andreas Jungwirth hat viel auch mit unserem Podcast zu tun. Wir haben uns mal einen kleinen Wettkampf geliefert, weil wir beide mal nominiert waren für einen Preis. Andreas hat natürlich gewonnen. Er macht das nämlich so richtig beruflich und professionell. Hörspiel, Theater, das ist sein Metier. Germanistik und Theaterwissenschaft studiert.
Anstudiert.
Das ist, glaube ich, heutzutage schon fast abgeschlossen.
Jetzt sitzt hier eine Studienkollegin, die schimpft mich schon, wenn ich hier behaupte, ich hätte Germanistik studiert.
Genau, und Schauspiel halt auch. Und neben eben Radioproduktionen hast du eben auch Bücher geschrieben. Und ich freue mich besonders, dass dein Verleger da ist, Jörgi Poll und Sarah Legler. Beide sind da von der Edition Atelier, die jetzt eben schon dein drittes Buch herausgebracht haben. Du hast auch noch schon ein Jugendbuch geschrieben, das bei Bertelsmann herausgekommen ist. Aber das ist jetzt eben schon ein drittes Buch. Und dass die drei auch mehr als den Verlag miteinander zu tun haben, da kommen wir sicher nachher auch noch drauf. Ja, jetzt Andreas, schön, dass du da bist.
Stell uns doch dein Buch vor. Ja, ich fange an mit, es gibt ein kleines Vorwort, damit fange ich an. Es ist eine halbe Seite und wir haben beschlossen, das hört ihr zuerst und dann reden wir ein bisschen. Meine Eltern haben mich Johanna genannt, damit ich ein Leben lang so heiße. Aber im Laufe der vergangenen 80 Jahre war ich Anna, Hanna, Johnny, Jeanne, Jo und Hans. Diese Namen haben mir andere verpasst, ohne mich zu fragen. Und plötzlich habe ich für alle Welt so geheißen. Peter war der Einzige, der wissen wollte, ob ich einverstanden bin, wenn er Johanna zu mir sagt, so wie meine Eltern es gewollt haben. Mit Peter bin ich fast 50 Jahre verheiratet gewesen. Vor einem halben Jahr ist er gestorben. Seitdem habe ich die Orientierung verloren. Um sie wiederzufinden, erzähle ich meine Geschichte. Auch wenn diese Geschichte ab und zu einen anderen Verlauf nehmen sollte als den, den sie in Wirklichkeit genommen hat, bleibt es meine Geschichte. Und es bleibt die Geschichte von Peter. Und es bleibt eine Liebesgeschichte.
Ja, wir haben schon gehört, jetzt gleich in der Einführung, es geht um Namen, das sagt uns ja auch der Titel schon, Alle meine Namen. Die Protagonistin hat mehrere, sie wechselt die Namen, sie wechselt vor allen Dingen auch ja sowas wie ihre Identität, die Rolle, die sie spielt, was sie ausfüllt. Was hat es mit dieser Verknüpfung von Namen und jemand anderes darstellen?
Darf ich kurz korrigieren? Sie wechseln heißt, sie entscheidet sich dafür. Das trifft in den wenigsten Fällen zu.
Aber manchmal?
Manchmal entscheidet sie sich dafür.
Manchmal geschieht
aber
das, ne?
Aber es gibt viele Fälle, wo ihr Namen zugeschrieben werden. Wir werden gleich eines hören. Diese Namen geben auch die Struktur des Buches vor. Das heißt, jedes Kapitel ist mit einem dieser Namen überschrieben und jeder Name steht eigentlich für einen Lebensabschnitt. Und wir erfahren im Grunde ein ganzes Leben.
Ja, wir erfahren, also es ist im Grunde ja auch die Geschichte einer alten Frau.
Genau.
Und es ist eine sehr individuelle Geschichte, das ist eine ganz persönliche Geschichte. Das fand ich beim Lesen
also mit das Berührendste. Und gleichzeitig ist es hier im Grunde fast ein ganz junges Thema, um das es geht, Identität, auch Geschlechtsrollenverhalten, Rollen, Zuschreibungen, Rollenwechsel, ja. Und eben auch Wechsel der Anrede, passend oder nicht passend, je nachdem. Das ist ja auch, und aber als ich dann ein bisschen drüber nachdenke, auch der Name mit so einer Identität, mit so einer Rolle zu verknüpfen, ist ja auch eine recht junge Geschichte eigentlich. Wenn man so in die Mythologie geht, ja. Theresia hat seinen Namen
aber
nicht gewechselt.
Aber da, ne? Habe ich bewusst zwei Dinge zusammengebracht. Mhm. Also da habe ich diese individuelle Figur, diese alte Frau, mhm. Diese Johanna, die 79 ist, und wir haben es gehört, es gibt zwei Erzählperspektiven, eine Ich-Perspektive und eine Personalperspektive, und ich habe mit der Ich-Perspektive begonnen. Das heißt, da erzählt die 79-Jährige, sagt, ich erzähle jetzt mein Leben. Und diese Ich-Perspektive trägt uns auch durch das Buch. Mhm. Und wir haben gleichzeitig die Personalperspektive, wo wir das Leben, also die Ich-Erzählerin blickt zurück und beginnt in ihrer Gegenwart und geht in ihre Vergangenheit. Mhm. Und die andere Erzählung läuft aus der Vergangenheit, also sie beginnt mit dem, wo sie ein Kind ist, und läuft in die Gegenwart. Und es gibt irgendwann den Punkt, wo sich die beiden Erzählstränge natürlich kreuzen. Und dann geht es noch ein Stück darüber hinaus. Und ja, ich glaube, ich habe dieses, was du jetzt junges Thema oder ein Thema, das junge Menschen betrifft, habe ich bewusst mit dieser alten Frau verknüpft. Und vielleicht war das auch die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Funktioniert das? Ja, also ich nehme ein Thema, das auch nicht unbedingt mein Thema ist, sondern ein Thema, das ich beobachte. Und ich nehme eine alte Frau, der ich das zuschreibe und schaue, was passiert. Also wie tut die damit? Und du hast natürlich recht, es ist eine individuelle Geschichte und sie tut individuelle Dinge damit.
Aber dann fangen wir doch mal an, und du wolltest gleich mit ihrer Kindheit beginnen, die es ja auch schon ein bisschen in sich hat.
Und dieses Kapitel ist mit Anna überschrieben, ist eine Form von Johanna. Warum sie Anna heißt, erfahren wir in dem Kapitel. Unter anderem. Der Himmel ist ein blaues Viereck, gerahmt von den grauen Hausmauern der Anstalt. Oben schwebt eine weiße Wolke, unten im Hof ist es windstill. Über den Dächern muss ein Sturm brausen. Warum sonst sollte sich die Form der Wolke so rasch verändern? Gerade war da noch ein Schiff. Das Schiff wird zu einem Wal, der Wal zu einem Vogel mit riesigen Schwingen. Aber noch bevor er einen ersten Flügelschlag tut, zerzaust sein Gefieder schon wieder. Wo schaust du denn hin? Will Marie wissen. Anna senkt den Kopf und schaut wieder zu dem Mann, der mit einem Hammer in der rechten auf dem festgestampften Erdboden kniet und mit Geduld einen rostigen Nagel gerade klopft. Schweiß tropft ihm von der Stirn. Erstaunlich dünne Arme hat er und spitze Ellenbogen, eine Glatze und buschige Augenbrauen. Das muss einer von denen sein, die nicht an ein Bett gefesselt liegen, nicht in einem der Zimmer hinter den vergitterten Fenstern bleiben müssen, die nach unten in die Höfe dürfen, die zwar einen Dachschaden haben, aber trotzdem einer nützlichen Beschäftigung nachgehen. Seine kleinen, tief im Schädel liegenden Augen fixieren den Nagel, der auf einem Hackstock liegt. Zeigefinger und Daumen halten ihn fest. Mit jedem Schlag scheint der Nagel sich ein wenig mehr zu strecken, ein wenig länger zu werden. Kinn und Nase des Mannes sind blutverkrustet. Als wäre er gegen eine Mauer gerannt, überlegt Anna. Als hätte ihm jemand eine Faust ins Gesicht geschlagen, sagt Marie. Beide wissen, dass sie im letzten der drei Höfe nichts verloren haben. Die Erwachsenen haben es ihnen oft genug gesagt, dorthin nicht, dorthin geht ihr nicht, nicht dorthin. Die beiden scheren sich aber nicht darum, warum auch, niemand hat ihnen einen Grund genannt. Ist das alles? Fragt Anna nach einer Weile enttäuscht ein Mann, der Nägel gerade klopft. Siehst du das nicht? Marie übertreibt ihre Empörung. Der Nagel ist schon längst gerade und der Mann klopft immer noch. Tatsächlich. Warum tut er das? Genau, warum tut er das? Marie klingt, als wüsste sie die Antwort, sagt aber stattdessen, jetzt pass auf. Sie streckt ihren Nacken, bläht ihre Lungen auf und ruft, du kannst aufhören, du Depp. Augenblicklich lässt der Mann den Hammer sinken, wirft den Nagel in einen Eimer, nimmt den nächsten verbogenen Nagel vom Boden und fängt wieder mit dem Geradeklopfen an. Und jetzt du. Anna zögert. Probier es, verlangt Marie, oder traust du dich etwa nicht? Also gut. Annas Herz klopft schneller, schließlich holt sie tief Luft, dann schreit auch sie. Aufhören. Du Depp, flüstert Marie ihr zu. Mach schon. Und Anna echot mit Inbrunst, du Depp. Und der Mann hält tatsächlich inne, lässt den Hammer sinken und der rostige Nagel fällt mit einem leisen Pling zu den anderen in den Eimer. Aber was tut der Mann, wenn er alleine ist? Drischt er dann den ganzen Tag und die ganze Nacht mit dem Hammer auf immer denselben Nagel ein? Wäre dem Deppen zuzutrauen, ist Marie überzeugt. Vielleicht. Anna zuckt mit den Schultern. Sie kann es sich bloß nicht vorstellen, warum jemand etwas so Nutzloses tun sollte. Vor dem Trakt mit den Dienstwohnungen lehnen große, schlanke Soldaten mit kantigen Gesichtern in grauen Uniformen, eine Hand in der Hüfte, wie verbogene Nägel. In ihren Mundwinkeln hängen Zigaretten, die stinken und fressen sich selbst auf. Seit ein paar Wochen sind die Männer nun schon in der Anstalt einquartiert. Am Anfang haben die Bewohner wissen wollen, was das soll, warum hier bei ihnen, warum nicht woanders. Aber immer mehr Patienten waren über Nacht sang- und klanglos verschwunden, immer mehr Angestellte in den Krieg gezogen. Zimmer, ganze Wohnungen standen leer. Aber werden wir so nicht zum Ziel des Feindes? Wird der Feind nicht wegen der Soldaten Bomben auf uns werfen? Als dann aber wochenlang nichts dergleichen geschehen ist, haben sich die Leute an der Anwesenheit der Männer gewöhnt. Und die meiste Zeit lungern die Soldaten ohnehin nur schweigend herum, als würden sie nichts anderes zu tun haben, als darauf zu warten, dass die Zeit vergeht, dass der Krieg vergeht. Die Soldaten werden uns den Kopf abreißen, weil wir im verbotenen Hof gewesen sind, faucht Marie. Mir reißt niemand den Kopf ab. Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Wartet doch mal. Sie haben den Dünnsten zu ihnen herübergeschickt, dessen Uniform und seinen knochigen Körper flattert. Ich will mit euch. Der Soldat schiebt die Lippen hin und her, als wöge er die Worte ab, als gäbe es da noch andere, bessere als die, die ihm als erstes eingefallen sind. Wie heißt ihr? Und während Anna noch überlegt, ob sich die Frage eines Soldaten nach ihrem Namen mit Johanna beantworten muss, ihrem Taufnamen, oder mit Anna, wie sie von allen genannt wird, weil ihr Bruder Otto, als er ein Jahr gewesen ist, Johanna nicht hat aussprechen können, platzt Marie heraus, ich bin ich. Die Blicke des Soldaten hüpfen ein paar Mal zwischen Marie und Anna hin und her. Und deine Mutter? Der Soldat unterbricht sich abermals, setzt kurz darauf erneut an. Wo ist er, dein Vater? Wessen Mutter, wessen Vater? Anna schließt die Augen und überlässt ihm die Entscheidung. Du bist gemeint. Natürlich, Maries Mutter, Maries Vater. Wie hat sie nur einen Augenblick lang glauben können, dass der Soldat sich für ihre Eltern interessieren würde? Dabei sind es doch nur die Kleider, die Frisur, die Hüte mit den Fasanenfedern, die Maries Mutter zu dem machten, was sie darstellt. Wenn man ihr das alles wegnehmen würde, bliebe von der Frau Primar nicht viel mehr übrig, als mit Stroh gefüllte Gliedmaßen, ist der Vater überzeugt. Deine Mutter, unterbricht der Soldat Annas Überlegungen. Wie heißt sie? Anna öffnet die Augen. Er zeigt auf sie. Ihr bleibt der Mund offen stehen. Marie verdreht die Augen, als wäre es Annas Schuld, dass der Soldat sich nach ihrer und nicht nach Maries Mutter erkundigt hat. Marianne, sagt Anna leise. Bist du wahnsinnig? Flüstert Marie. Ich würde ihm niemals einen Namen verraten, weder einem eigenen noch den meiner Mutter. Aber warum denn nicht? Was ist falsch daran? An diesem Tag im April findet Anna den Vater ausgestreckt auf dem Sofa, obwohl ihm die Mutter schon oftmals gesagt hat, dass er sich nicht so aufreiben, nicht so aufopfern soll für seine Patienten, kommt der Vater mittags sonst nie von der Station herüber, um sich für eine Stunde aufs Ohr zu legen. Auf Zehenspitzen geht Anna zu ihm, hockt sich auf den Holzboden dorthin, wo sein Kopf auf einem Kissen ruht. Sie spreizt die Finger zu einem Kamm und frisiert seine schönen, schwarzen, festen Haare. Wie alles am Vater riechen auch seine Haare nach der guten Seife. Sie riechen nach Minze und Sandelholz. Der Vater öffnet und schließt die Augen gleich wieder, als hätte er nur sicher gehen wollen, welches der beiden Kinder ihn kennt, Anna oder Otto. Als die Mutter zum Essen ruft, zerrt Anna am Vater, bis er sich endlich aufsetzt. Über dem Esstisch hängt das Bild des Führers, im Winkel der Eckbank ein Kreuz. Die Mutter faltet ihre Hände, Anna tut es ihr gleich. Otto muss zweimal und auch noch ein drittes Mal von der Mutter zum Händefalten aufgefordert werden. Schließlich verknotet er die Finger zu einem wilden Durcheinander. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Zwei Kinder stimmen und die Stimme der Mutter sprechen das Gebet. Der Vater spricht nicht mit. Kaum haben die Mutter und die Kinder zu Ende gesprochen, gibt er zum Besten, ich glaube, weder an den einen noch an den anderen, weder an Gott noch an den Führer. Otto lacht. Seid still, ermahnt die Mutter die beiden. Ich lass mir den Mund nicht verbieten, widerspricht der Vater, nicht in meinen eigenen vier Wänden. Ich auch nicht, krakeelt Otto. Jetzt ist aber wirklich Schluss, befiehlt die Mutter und fixiert Anna, und dass du bloß nicht mit der Marie darüber redest, über nichts, was innerhalb dieser vier Wände gesprochen wird. Mit der rede ich sowieso nie wieder, sagt Anna. Wieso das denn? Die Mutter wundert sich. Weil sie eine blöde Kuh ist. Umso besser. Und jetzt wird gegessen. Es ist ein Donnerstag. An Donnerstagen gibt es Spinat und Spiegeleier. Heute hat die Mutter nur ein Ei bekommen. Das kriegt der Vater. Aber ehe er es essen kann, heulen die Sirenen auf. Ist der Vater bei Fliegeralarm zu Hause, muss er in den Dienst. Ist er auf der Station, bleibt er dort. In der Wohnung liegt ein Tischtuch bereit, in das die Mutter rasch das Wichtigste verpackt. Ein Stück Brot, eine Flasche mit Wasser, Annas Puppe oder Spielzeug-Otto. Anschließend hebt sie den schreienden Otto in den Wagen, legt ein Brett quer, setzt Anna drauf. Los geht es. Die anderen Bewohner der Stiege überholen sie, drängen an ihnen vorbei. Alle wissen, die Schnellsten überleben am ehesten. Aber die Mutter kann mit den Kindern und dem Wagen nicht schneller. Jedes Mal kommen sie als Letzte im Keller an. Dort hocken sie dann alle zusammen auf dem Boden, zittern, schwitzen, riechen nach Angst. Früher oder später fangen immer welche zu beten an. Da wird die Angst nicht kleiner, sondern noch mehr. Am schlimmsten aber ist es, wenn welche zu singen anfangen, wenn die hohen Stimmen der Frauen durch die Räume wabern. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Der Vater leiht sich vom Primat den neuen Mercedes aus und fährt mit den Kindern zum Bruder, der einen Bauernhof hat, wo der Vater auch aufgewachsen ist, und erzählt ihnen dort eine Menge Lügen über seine Existenz in der Stadt. Sie kommen dann zurück, es gibt eine Hausdurchsuchung. Männer mit Stiefeln durchsuchen die Wohnung. Der Vater wird für eine Nacht verhaftet, und als er wieder zurückkommt, ist das mit seiner Krankheit schlimmer geworden. Gegen Mittag bekommt der Vater so hohes Fieber, dass er nicht mehr in die Arbeit gehen kann. Weder heute noch an den folgenden Tagen. Manchmal schleicht Anna sich zu ihm, hockt sich neben das Bett, spreizt die Finger zu einem Kamm, greift in seine Haare und versucht sich in den Geruch der Seife zu verwickeln, in den Geruch nach Minze und Sandelholz. Das aber wird von Tag zu Tag schwieriger. Irgendwann ist da nur noch der scharfe Krankengeruch. Meist schläft der Vater. Wenn er wach ist, verlangt er nach Wasser. Anna bringt ihm ein Glas, gefüllt bis zum Rand. Er bittet sie vorsichtig, einen Schluck zu trinken, sonst würde er es verschütten. Erst trinkt sie, dann trinkt er an derselben Stelle, an der ihre Lippen das Glas berührt haben. Einmal, als sie das Zimmer betritt, steht der Vater am offenen Fenster, stützt sich mit beiden Händen am Fensterbrett auf, die Finger gespreizt wie Krallen. Er blickt die grauen Mauern der Anstalt hoch, bis in den Himmel. Anna stellt sich neben ihn. Ein Vogelschwarm zieht über ihnen hinweg. Das ist alles, was ich noch zu sehen bekomme, sagt der Vater. Mauern, Himmel, manchmal Vögel, die in den Süden ziehen. Und wenn sie wiederkommen, werde ich nicht mehr sein. Der Vater senkt den Kopf und tapst zurück zum Bett. Die Arme nach vorn gestreckt, um sich bei nächstbester Gelegenheit festhalten zu können. Daraufhin liegt der Vater 9 Tage lang im Delirium. Er fiebert, redet, jetzt mit einer hohen Stimme wie der eines Kindes. Was er redet, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Der Primar kommt am Vormittag und am Nachmittag und manchmal sogar nachts. Die Mutter sitzt am Bett des Vaters, starr und wortlos. Sie vergisst darauf, Essen für die Kinder zu machen. Und die Nachbarn stellen etwas Warmes vor die Tür. Dann redet der Vater gar nichts mehr. Das Fieber lässt nach. Schließlich ist es vorbei. Das Fieber, seine Kraft, Vaters Leben. Die Mutter öffnet das Fenster, es kommen fremde Leute in die Wohnung, die Kinder werden in den Hof geschickt. Er ist gegangen, sagen die Leute. Und wo ist er jetzt? Fragt Otto. Es stimmt nicht, was die Leute sagen, behauptet Anna. Er ist noch da. Willst du ihn sehen? Otto wirft sich auf den Boden, strampelt mit den Füßen und schreit. Er sieht aus, als würde er schlafen, versucht die Mutter ihn zu beruhigen, redet sanft auf ihn ein, setzt sich zu ihm auf den Boden. Nichts hilft, Otto weigert sich. Anna geht mit der Mutter in die Kapelle der Anstalt, wo der Vater in einem offenen Sarg aufgebahrt ist. Sein Kopf ruht auf einem weißen Kissen, seine Augen sind geschlossen, die Haare akkurat gescheitelt und er trägt den Anzug, den er bei der Ausfahrt mit dem Auto des Primars getragen hat. Er sieht ganz und gar nicht aus, als würde er schlafen, schon alleine, weil niemand in einem Anzug schläft. Anna geht ganz nah zum Vater hin, zieht vorsichtig Luft durch die Nase hoch. Der Vater riecht jetzt nicht mehr, weder nach der guten Seife noch nach Krankheit. Die Mutter seufzt und sagt, er ist nicht nur an dieser Krankheit gestorben, sondern, fragt Anna vorsichtig, der Leopold hat das alles nicht ausgehalten. Den Krieg, die Soldaten, die verschwundenen Patienten. Er wollte nicht mehr leben, sagt die Mutter. Auch weil ich der Marie erzählt habe, dass er weder den einen noch den anderen glaubt? Die Mutter sieht Anna zu Anna herunter. Dann schüttelt sie den Kopf. Das ist saudumm von dir gewesen, aber deshalb stirbt man nicht. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Am Tag des Begräbnisses sieht Anna die Mutter zum ersten Mal einen Hut tragen. Er ist schwarz, hat eine breite Krempe, eine blau-grün schillernde Feder steckt im Hutband. Die Mutter hat ihn von der Frau Primar geliehen und sie sieht sehr schön damit aus. Anna hat ein Kleid von Marie an. Sie hasst dieses Kleid, aber in dem ganzen Durcheinander nimmt sie es hin. Die Trauergäste versammeln sich in der Kapelle. Der Sarg ist immer noch offen. Otto hält sich die Ohren zu. Du musst dir die Augen zuhalten, wenn du ihn nicht sehen willst, sagt Anna. Aber Otto hört nicht darauf. Sogar ein paar Soldaten sind da, auch der Dünne mit der schlackernden Uniform. Als Anna ihn entdeckt, hat er gerade seinen Blick auf die Mutter geheftet. Er sieht sie an, als würde er nie wieder wegschauen wollen. Und natürlich sind auch der Onkel Josef und seine Frau, die Tante Johanna, aus dem Dorf in die Stadt gekommen. Der Leopold wurde als Sohn eines Bauern geboren, sagt der Pfarrer. Als sein jüngerer Bruder vor ihm geheiratet hat, war auf dem Hof kein Platz mehr für ihn. Er ging in die Stadt, lernte viel und wurde klug. Als er hinzufügt, dass der Vater verstanden hat, dass man mehr Geld verdient, wenn man Krankenpfleger bei Geisteskranken ist und nicht in einem gewöhnlichen Spital, lachen ein paar. Dann kommen vier Männer, legen den Deckel auf den Sarg, setzen Nägel auf das Holz und schlagen mit Hämmern darauf. Die Nägel sind rostig, aber gerade. Bis hierher.
Ja. Da haben ja auch schon immer wieder ja, wie so Elemente einer Erinnerung, einer Familiengeschichte durchgeschimmert, die du jetzt in eine größere Erzählung eingebaut hast. Das hat ja auch sozusagen ein autobiografisches Erlebnis und auch einen familiären Bezug, dieses Buch mit dir, ne?
Ja, also das ganze Projekt entstand eigentlich so, dass ich eine Tante habe, die Johanna heißt und die in meiner Kindheit Tante Hansi genannt wurde. Und ich fand das als Kind merkwürdig, weil mein bester Freund auch Hansi hieß. Und ich kriegte das irgendwie, sage ich, fand das merkwürdig, dass die einen jungen Namen hat. Daraus entstand auch die Gesamtidee für dieses Spiel mit den Namen. Also sie hatte nicht mehrere Namen als diesen, aber das war sozusagen für mich das Initial für das Buchprojekt, das so weiterzudenken. Und diese Tante hatte, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, wir ahnen es auch im Vorwort nicht, diese Tante hatte einen Mann, der war von Kopf bis Fuß gelähmt und es war für uns als Kinder merkwürdig, wir mussten den immer begrüßen und hatten dann diese Hand angreifen müssen und das war merkwürdig. Und was ich damals nicht wusste, was ich später erfahren habe, aber dann Teil unserer Gespräche war, die dann mit meiner Tante folgten, der Onkel Sepp, so hieß der, hatte Polio in den 50er Jahren, war erkrankt und meine Tante hat ihn gegen alle Widerstände ihrer Umwelt geheiratet und lebte eben 50 Jahre oder etwas mehr mit ihm zusammen. Und meine Tante hat eine wunderbare Eigenschaft, sie kann fantastisch erzählen. Das habe ich irgendwann mal entdeckt und ich habe gedacht, ich frage sie, ob sie mir ihr Leben erzählt. Und bin das passiert. Das war ganz eigenwillig, weil ich habe ihr einen Brief geschrieben und sie hat dann am Tag danach angerufen, nachdem sie ihn erhalten hat, gesagt, sie hätte jetzt eine Nacht überlegt und sie macht das. Und das fand ich ein ganz entscheidenden Punkt. Sie fragt ihre Kinder nicht, ob sie das machen soll oder nicht. Sie entscheidet das für sich. Und dann haben wir uns 6-mal getroffen. Die lebt im Müllviertel. Ich bin zu ihr gefahren. Sie hat gekocht, meist Schweinsbraten. Ich war dann müde, habe das Mikrofon aufgestellt und habe meine Fragen gestellt. Und wir sind dann wirklich chronologisch ihr Leben durchgegangen. Und ich habe etwas für das Projekt Kluges gemacht. Ich bin jedes Mal nach Hause und habe es transkribiert. Also ich hatte dann eine Abschrift von fast 300 Seiten von diesen Gesprächen. Und es gab so eine Mischung aus, ich habe sie darum gebeten oder um Erlaubnis gebeten, etwas daraus machen zu dürfen. Und ich hatte sie aber auch versprochen. Und es ruhte dann 2, 3, 4 Jahre und dann irgendwann wusste ich, was ich erzählen will. Ja, und dann habe ich sozusagen damit begonnen.
Und du hast es am Anfang schon angedeutet, also das Vorwort spielt ja in einer ganz bestimmten Lebenssituation. Ja. Also wir haben jetzt die Kindheit gehört, sie wird heiraten. Mhm. Und die Jetztzeit der Erzählung ist eigentlich unmittelbar, nachdem sie dieses Vorwort spricht. Genau. Und aber ihr Mann dann schon gestorben ist. Genau. Und wir machen jetzt vielleicht zunächst mal diese Klammer zu.
Richtig,
ich berichte es vom Tod ihres Mannes.
Das ist eigentlich der Beginn ihrer Erzählung. Genau. Ich habe vorhin gesagt, sie erzählt sozusagen in umgekehrter Reihenfolge und sie beginnt mit dem Tod ihres Mannes. An diesem Abend hat nichts gepasst. 2-mal habe ich ihn umbetten müssen, dann hat er gut gelegen. Schließlich habe ich mich neben ihm ausgestreckt und meinen Arm über ihn gelegt, wie ich es fast 50 Jahre lang immer vorm Einschlafen gemacht habe. Er hat mich gebeten, ihm noch eine Fliege aus dem Gesicht wegzutun. Und ich habe es gemacht. In der Nacht hat er mich aufgeweckt, weil ein Bein von der Bettkante hing. Am nächsten Morgen bin ich um 6 Uhr aufgewacht und habe mir einen Kaffee gemacht. Damit er mich rufen kann, habe ich die Schlafzimmertür offen lassen, hat er aber nicht. Also habe ich erst einmal Holz aus dem Keller geholt. Auf der Treppe sind mir ein paar Scheite hinuntergefallen und ich habe gelauscht, ob er wegen dem Lärm schimpft. Nein, kein Mucks. Dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen, habe mich neben dem Bett auf den Boden gekniet. Guten Morgen, habe ich zu ihm gesagt, heute hast du aber verschlafen. Im Grunde habe ich es da schon gewusst. Aber ich habe es noch nicht denken können. Also habe ich ihn an der Schulter gepackt und habe ihn geschüttelt. Normalerweise habe ich die Kraft gehabt, ihn hochzuziehen, seinen Oberkörper aufzurichten. Heute nicht. Und dann bin ich zum Telefon gerannt. Die Nummer vom Doktor wusste ich auswendig. Herr Doktor, der Peter rührt sich nicht, habe ich in den Hörer geschrien. Als nächstes die Haustür aufgesperrt, dann zurück ins Schlafzimmer. Bin dagestanden und habe den Peter angestarrt wie einen, der nicht hierher gehört. Als ich den Doktor im Flur gehört habe, habe ich gerufen, hier, schon war er bei uns, hat dem Peter den Pyjama aufgeknöpft, ihn abgehorcht. Ich habe den Kopf in ein Kissen gesteckt, damit ich nicht schreie. Der Doktor hat sich die Mühe nicht mehr machen müssen, ist aber seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen. Und das hat gedauert, bis er gesagt hat, er kann nicht mehr helfen. Ich habe den Kopf immer noch im Kissen stecken gehabt. Ich habe ihn da gar nicht herausnehmen wollen. Dass er die Tochter anrufen wird, hat der Doktor gesagt. Eigentlich wollte ich jetzt niemanden um mich haben. Aber der Doktor hat die Martha ohnehin nicht erreicht. Sie hat um diese Zeit Unterricht in der Schule gehabt und im Sekretariat ist niemand ans Telefon gegangen. Als nächstes hat er die Ordinationshilfe informiert. Nachdem sie eingetroffen ist, hat es geheißen, den Toten waschen. Herr Peter ist noch warm gewesen, nicht schmutzig. Er hat sich nicht eingekotet, alles sauber. Ich habe Gewand geholt, Unterwäsche und den Sonntagsanzug. Mit vereinten Kräften haben wir ihn angezogen. Dann die Frage, wie es jetzt weitergeht. Der Doktor hat gesagt, er gibt dem Bestatter Bescheid. Ja, danke. Und jetzt sollen Sie bitte gehen. Und ich habe den Doktor und die Ordinationshilfe weggeschickt. Ich habe mich neben den Peter gelegt und gesagt, irgendwann ja. Aber doch nicht jetzt. Und schon gar nicht heute. Nach einer Stunde ist der Bestatter gekommen,
Für den Wagen ist der Flur zu eng gewesen, also haben die Männer den Peter auf eine grüne Plane gelegt und ihn hinausgetragen wie ein totes Tier. Dann ist doch die Martha da gewesen. Erst als sie mich in den Arm genommen hat, ist mir bewusst geworden, nicht nur ich, auch sie hat jemanden verloren. Als nächstes hat uns der Bestatter Bilder von Särgen gezeigt. Wir haben den billigsten genommen, ganz im Sinne von Peter, der immer ein Sparmeister gewesen ist. Der Bestatter hat wissen wollen, ob ein Doppelgrab oder ein einfaches. Ein doppeltes wäre doppelt so teuer gewesen, also ein einfaches. Es wird sowieso ein Tiefgrab, hat der Bestatter erklärt. Und ich habe gesagt, da lege ich mich dann drauf, wenn es soweit ist. An das, was während der folgenden 3 Tage passiert ist, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Vermutlich sind Leute da gewesen, haben kondoliert, sind bei mir gesessen, haben sich von mir bewirten lassen, haben meine Tränen sehen wollen. Essen haben sie bekommen, Tränen keine. Ich habe einfach alles stoisch über mich ergehen lassen. Weder in der Kirche noch am Friedhof habe ich geweint. Erst als ich endlich alleine gewesen bin, bin ich in den Keller gegangen. Dort habe ich geschrien und den Kopf gegen die Wand geschlagen, bis mir das Blut über die Stirn, die Wange und den Mund geronnen ist. Am nächsten Tag bin ich zum Doktor gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich werde verrückt, Herr Doktor. Was für ein Tag ist heute, hat der Doktor wissen wollen. Der so und so vielte. Falsch. Wann ist der Peter gestorben? Am so und so vielten. Auch falsch. Sehen Sie, Herr Doktor, es ist nichts mehr los mit mir. Weißt du, wie du heißt, hat er wissen wollen? Da habe ich überlegen müssen. Aber es ist nichts anderes dabei herausgekommen, als dass ich nicht gewusst habe, ob ich es weiß. Und genauso habe ich es gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es weiß. Daraufhin hat mir der Doktor Tabletten gegeben. Nach einer Woche haben die Tabletten zu wirken angefangen.
Tja, das ist ja auch eine literarische Eigentümlichkeit. Du hast diese Passage, die du jetzt vorgelesen hast, die ist ja in Ich-Perspektive gehalten. Die sind auch grafisch abgehoben, also von der Type, sie sind kursiv gesetzt. Sind das richtige Transkripte?
Nein, sie erinnern nur an den, sozusagen an den vorher beschriebenen Vorgang des Interviews. Und sozusagen das hat mich darauf gebracht, sozusagen diese beiden Perspektiven zu wählen, dass ich sozusagen einerseits zeige, ich habe ein Interview oder ich habe eine Originalsprache. Und in den anderen Kapiteln, die sehr viel länger sind, mache ich was daraus. Sozusagen diesen Vorgang wollte ich auch auf gewisse Weise transparent machen. Also, dass da jemand etwas macht mit dieser Geschichte. Und das nicht zuletzt auch deshalb, weil mit der Originalgeschichte einer lebenden Person umzugehen, ist ja nicht ganz unheikel. Und da gibt es natürlich eine Absprache mit meiner Tante und auch sozusagen die Erlaubnis, wäre jetzt falsch, das Einverständnis, dass ich etwas daraus mache. Und dieses Machen wollte ich auch zeigen. Und dadurch sind sozusagen diese beiden Textebenen entstanden.
Und sie sagt ja auch, ja, ein Satz, der dich dann vielleicht auch nochmal zu dieser Idee mit den Namen auch gebracht hat. Sie weiß nicht, wie sie heißt, wird natürlich auch sofort pathologisiert dafür. Ja. Deine Tante, hast du berichtet, hat eigentlich nur diese eine Merkwürdigkeit, den Hansi.
Ja.
Aber dieser Satz, sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, ob sie es weiß, genau. Ja. Deutet ja auch schon an, da gibt es viele, ne?
Zumindest in dieser Geschichte, dieser Geschichte gibt es viele Möglichkeiten. Und ja, und sie begegnet diesen Namen oder sie kommen zu ihr. Und du hast vorher gefragt, was macht sozusagen Name und Person oder Identität? Und natürlich verändern die Namen durchaus etwas. Nicht immer, manche Namen nimmt sie sich auch selber. Aber mal ein einfaches Beispiel, sie kommt nach dem Tod des Vaters, kommt sie zu dem Onkel in das ländliche Gebiet, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe was daraus gemacht. Ich hatte das Problem, meine Tante wohnt im Müllviertel und ich brauchte unbedingt einen Amerikaner, weil ich wollte, dass sie irgendwann Johnny heißt. Ja? Jetzt ist das Müllviertel aber russisch besetzt gewesen, also muss ich die ganze Geschichte ins Innviertel verlegen. Weil da die Amerikaner stationiert waren. Eine kleine Geschichte, sagen, wie Namen entstehen, was es macht in ihrem Fall. Es gibt Läuse im Dorf und alle werden abrasiert und der amerikanische Soldat sagt zu ihr, du siehst jetzt aus wie ein Johnny. Und dieses Johnny, diesen Jungsnamen, nimmt sie an und der gibt dir aber Kraft, weil sagen, eine männliche Identität in dieser Zeit natürlich sehr viel mehr Durchsetzungsvermögen hat. Und das erkennt sie, nimmt es an und damit geht sie dann in die Schweiz. Also sie geht quasi als Junge in die Schweiz, sie trägt dann sogar Jungskleider, weil von einer Frau im Dorf ist der Junge verstorben und sie erbt. Also sie marschiert quasi als Junge in die Welt hinaus.
Und das ist ja über dieses Projekt hinaus eigentlich so ein Thema, das sich offenbar, ja, jedenfalls in den drei Romanen, der Edition, die bei der Edition Atelier rausgekommen sind, beschäftigt. Wahrnehmungswechsel, Perspektivität, ja. Das also ganz pointiert in Wir haben keinen Kontakt mehr, wo 14 Perspektiven auf einen, der nicht vorkommt, geworfen wird. Man ist mitunter fassungslos, was da sich in einem Menschen verbirgt. Jetzt hast du es im Grunde umgedreht und hast es von innen gemacht, ne? Nicht die, sagen die,
genau.
Nicht
genau, ich habe das Projekt Film. Weiter sozusagen, genau. Es gibt schon so ein Projekt, wir haben vorher auch darüber gesprochen, es gibt auch eine Figur, den David, in Wir haben keinen Kontakt mehr, sprechen, wie du gerade gesagt hast, 14 Menschen, die alle mit David etwas verbindet, alle hatten irgendwann mal sexuellen Kontakt mit ihm. Und diese 14 Menschen erzählen über diesen David und David kommt nie zu Wort. Der Roman endet, oder diese Erzählung, er endet damit, dass er mit seinem Lebenspartner jetzt schon länger zusammen ist und die gerne Reisen machen. Und der darauffolgende Roman im Atlas begleitet eigentlich David und diesen Lebensgefährten aus Wir haben keinen Kontakt mehr auf die Reise durch den Atlas. Mhm. Und er kommt auch hier vor, als David kommt in zwei Zeilen vor, nämlich als Neffe der Tante. Als schwuler Neffe der Tante. Also wenn man möchte, ist David die eigentliche Hauptfigur, obwohl ich hier nur zwei Zeilen gewidmet habe.
Das kommt ja öfter in der Literatur vor, ja. Und, aber es ist offenbar so ein Thema, das sich dann im Größeren beschäftigt.
Auch weil es so viele Spielmöglichkeiten gibt. Also ist, weil es dramaturgisch so interessant
genau,
ist.
Genau, das macht die ja auch irgendwie, wenn man das im Atlas dann auch rausgefunden hat, dass es den ja eigentlich, dass man den ja schon irgendwie doch kennt, dass man liest ja die neuen Bücher anders und die alten vielleicht ja dann nochmal oder man erinnert sich dann nochmal. Ne? Jetzt haben wir praktisch die Situation. Peter, ihr Mann, ist gestorben. Und das ist eigentlich die Ausgangssituation. Und jetzt gibt es im Grunde den Clou der ganzen Erzählung, worauf das eigentlich hinausläuft. Peter, der Sparefroh, hat ja ein billiges Open-Ticket seiner Frau noch gekauft.
Und da steige ich jetzt nochmal ein.
Und da steigst du jetzt nochmal ein.
Ich führe den Clou aber nicht ganz zu Ende.
Nein, ich spoilere nicht.
Und das Kapitel heißt Petra. Nachdem Johanna tief, traumlos und lange geschlafen hat, ist es fast Mittag, als sie ihren Kaffee trinkt. Anschließend kramt sie das Kuvert hervor, das sie nach Peters Tod gefunden und in der Schublade abgelegt hat, die für Amtsbriefe, Rechnungen und Dokumente und Sparbücher reserviert sind. Das Kuvert enthält ein Ticket für eine Busreise zu einer Opernaufführung in einem Steinbruch und eine Glückwunschkarte zum 79. Geburtstag, auf der zwei handschriftliche Wörter zu lesen sind, mit großen, zittrigen Buchstaben. Als könnte sie nur so ihren Sinn erfassen, liest Johanna sich die beiden Worte laut vor. Ohne mich. Peter hat mit der Schrift eines Kindes geschrieben, wenn ihm jemand einen Stift zwischen Daumen und Zeigefinger geklemmt und seine Hand geführt hat. Gutschein und Karte hat ihm wohl Martha besorgt und sie wird es auch gewesen sein, die ihm beim Schreiben geholfen hat, überlegt Johanna und fragt sich, wie viel Peter wusste oder ahnte, dass sie sich in den Monaten vor seinem Tod immer häufiger gefragt hat, wie lange sie es noch schaffen würde, immer, immer, immer für ihn da zu sein. Obwohl sie versucht hatte, sich nichts anmerken zu lassen. Aber nachts ist sie immer häufiger wach, im Bett gelegen, hat an die vor ihr liegenden Nächte, Wochen, Tage, Monate, Jahre gedacht, während denen ihre Kraft schwinden würde. Sie hat sich hilflos gefühlt. Manchmal hat sie von Kopf bis Fuß ihre Muskeln angespannt und lag dann reglos neben dem reglosen Mann.
hat Peter ihr zum 79. Geburtstag für einen Tag Luft zum Atmen schenken wollen, einen Tag zum Durchschnaufen? Ist das nur ein erster Schritt gewesen, um dann zu begreifen, dass ein Tagesausflug nichts ändern würde? Hat er sich, nachdem er das kapiert hatte, ins Jenseits verabschiedet, noch bevor er ihr das Kuvert überreichen konnte, weil er wusste, dass er am Arsch sein würde, wenn sie vor ihm sterben würde? Ach, Peter. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Sie tritt diese Reise an und muss da in dem Dorf, wo sie wohnt, am Gemeindeamt auf den Bus warten. Der Bus trifft mit 20 Minuten Verspätung ein. Die Reiseleiterin, eine kleine, drahtige Person mit langen, blonden Haaren und einem auffallend spitzen Kinn, drängt sie mit ihrer scharfen Stimme, rasch zu Platz zu nehmen. Sie seien bereits in Verzug. Das ist aber nicht meine Schuld, beschwert Johanna sich halblaut. Setz dich, sonst fällst du mir noch um, herrscht die Reiseleiterin sie an. Ja, ja, ist ja gut. Je älter Johanna wird, desto weniger gefällt ihr, dass Erwachsene, die sich nicht kennen, duzen, ohne eine gemeinsame Verabredung getroffen zu haben. Die dritte Reihe ist die erste, in der noch alle Sitze frei sind. Johanna entscheidet sich für den Fensterplatz auf der Fahrerseite. Nachdem 5 weitere Dörfer angefahren worden sind, sind alle Plätze besetzt, hauptsächlich von Pensionisten, Paaren, aber auch Kleingruppen, eindeutig mehr Frauen als Männer. Nur wenige scheinen so Johanna alleine zu reisen. Kaum ist der Bus auf die Autobahn aufgefahren, werden die Fahrgäste von der Reiseführerin begrüßt. Ich bin die Silvia, ich passe auf euch auf. Als wären wir im Kindergarten, hört Johanna eine tiefe Männerstimme hinter sich maulen. Silvia erklärt, dass sie jetzt die Menükarte verteilen würde, da könne man Vor-, Haupt- und Nachspeise ankreuzen. Sie wird die Zettel in 10 Minuten wieder einsammeln und die Bestellungen an das Restaurant durchgeben, sodass bei ihrer Ankunft keine langen Wartezeiten entstünden. Es gibt 2 Suppen zur Auswahl, eine Fleisch- und ein vegetarisches Gericht. Eis und Schokoladenkuchen, da wird bestimmt jeder etwas finden. Eine Suppe kostet 9 €, liest Johanna. Die Hauptspeisen 38 bzw. 42 €. Eine Nachspeise kostet 12 €, 9 € für eine Spargelcremesuppe, 42 € für ein Schnitzel, das ist doch reine Abzocke. Als Silvia ihre Arme in Reihe 3 nach rechts und links ausstreckt, um die Bestellungen einzusammeln, reicht auch Johanna ihr den Zettel. Du hast ja gar nichts angekreuzt, bemerkt sie mit einem vorwurfsvollen Blick. Ich habe keinen Appetit, erklärt sie und schiebt hinterher, das darf ja wohl sein. Ja, ja, natürlich. Aber eine Freude habe ich damit nicht. Johanna nimmt das Achselzucken zur Kenntnis. Silvia hat sich mittlerweile Reihe 4 zugewandt. Die Preise sind eine Frechheit, hört Johanna die Männerstimme sich beschweren. Ich mache die Preise nicht, entgegnet Silvia. Für einen Blick auf den Sprecher, den sie auf dem Gangplatz vermutet, dreht Johanna den Kopf. Dort aber sitzt eine Frau, ein silberfarbener Lockenkopf. Das dezente Rouge lässt ihr kantiges Gesicht weich erscheinen. Sie hat einen schimmernden Lidschatten aufgetragen, ein spöttisches Lächeln auf den vollen Lippen. Ihr Alter zu schätzen, fällt Johanna schwer, aber vermutlich ist sie nur wenig jünger als sie selbst. Der Mann, der er wiederholt aus der Seele gesprochen hat, muss also direkt hinter mir sitzen, überlegt Johanna. Ihre Neugierde ist aber nicht groß genug, um ihren Hals noch weiter zu verrenken. Du hast ja auch nichts angekreuzt. Silvia ist mittlerweile in der Mitte des Busses angelangt. Ihr zunehmender Unmut ist nicht zu überhören. Und du auch nicht, gönnt euch doch etwas. Schließlich stürmt sie nach vorne und schnappt sich erneut das Mikrofon. Die lachen mich ja aus, wenn ich mit 70 Leuten antanze und 5 davon essen ein Schnitzel. Einen Moment lang besinnt sie sich, um dann einen neuen Ton anzuschlagen. Sie bittet jetzt, sie fleht. Das habe ich noch nie erlebt, das könnt ihr mir nicht antun. Silvia wird von Unmutsäußerungen unterbrochen. Johanna meint, Tränen in ihren Augen aufblitzen zu sehen. Trotzdem empfindet sie keinerlei Mitleid. Also gut, schallt es aus den Lautsprechern. Ich mache euch einen Vorschlag. 20 melden sich freiwillig für mindestens einen Gang, Suppe oder Hauptspeise. Ansonsten brüllt jemand von einer der hinteren Reihen nach vorne. Mehrere der Mitreisenden lachen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass Silvia irgendwelche ernsthaften Konsequenzen nennen könnte. Silvia versucht es auf die heitere Tour. Ansonsten wird es heute Abend regnen. Es muss heißen, ansonsten gibt es 7 Tage Regenwetter, äußert der Mann aus Reihe 4. Silvia lässt sich weder durch die Meldung noch durch das darauffolgende Gelächter beirren, marschiert nochmals mit einem Packen Bestellzettel bis zur letzten Reihe durch und wieder zurück. Tatsächlich gelingt es ihr im zweiten Durchlauf, noch ein paar weitere Mitreisende zu einer Essensbestellung zu überreden. Der Bus hält auf dem fast leeren Parkplatz eines Outlet-Centers, das sonntags abgesehen von den Restaurants geschlossen hat. Beim Aussteigen stellt Johanna zu ihrer Überraschung fest, dass der Platz hinter ihr unbesetzt und die auf dem Gangplatz Sitzende offenbar auch alleine unterwegs ist. Für ein paar Augenblicke treffen sich ihre Blicke. Johanna lächelt, geht aber der Frage nicht weiter nach, wo derjenige sitzt, der sich vorhin über den Preiswucher beschwert hat. Etwa die halbe Reisegesellschaft marschiert mit Silvia schnurstracks zum Restaurant hinüber, ein weiterer Teil sucht die Toilettenanlage auf, der Rest vertritt sich die Beine. Auf der großen freien Fläche bläst ein scharfer Wind. Es riecht bereits nach Herbst. Johanna hat ihre Jacke im Bus vergessen. Sie fröstelt. Mit verschränkten Armen macht sie ein paar energische Schritte. Schließlich beschließt sie, auf ihren Platz zurückzukehren und dort auf die Weiterfahrt zu warten. Als sie hinter sich abermals diese tief schwingende Stimme hört: "Warten Sie!" Nachdem Johanna sich umgedreht hat, wechselt die Frau aus Platz 4 zum Du. "Warte, hier, nimm meine." "Aber ich habe im Bus..." "Nein, nimm sie schon." Sie schlüpft aus ihrem beigen Blazer und hängt ihn Johanna um die Schulter. "Ich bin die Gerda." Unwillkürlich starrt Johanna auf Gerdas Busen, der aus dem großzügigen Ausschnitt der weißen Trachtenbluse quillt, mit einer großen Anzahl heller und dunkler Muttermale übersät und Wärme und Geborgenheit verspricht. "Ja, danke." Johanna ist immer noch irritiert, auch ein wenig belustigt darüber, dass sie Körper und Stimme dieser Frau nicht in Übereinstimmung bringen kann. Obwohl sie soeben klar und deutlich gesehen und gehört hat, dass beides zusammengehört, kommt es ihr vor, als würde sie von Körper oder Stimme betrogen werden. "Ich bin die Petra." Im nächsten Augenblick will sie ihre Falschaussage mit einem möglichst entwaffnenden Lächeln zurücknehmen, aufklären, dass sie Johanna und nicht Petra heiße, dass sie selbst nicht wisse, warum sie das gerade gesagt habe. Aber noch mehr als die Tatsache, dass sie gerade Peters ausschließlich von ihr verwendeten Zweitnamen als ihren eigenen ausgegeben hat, verwirrt sie der Geruch, der von Gerdas Bläser aufsteigt. Derselbe Geruch von Sandelholz und Minze, den auch ihr Vater verbreitet und den sie in Maries Parfümerie wiederentdeckt hat. "Petra", wiederholt Gerda mit ihrem Bass, hakt sich bei ihr unter und zieht sie weg von den anderen. "Das ist ja vielleicht ein Zirkus hier", flüstert sie abschätzig und mit Blick auf den grün lackierten Bus mit der Aufschrift "Kulturs". Dann will sie wissen, ob Petra öfters solche Torturen, wie sie lachend sagt, auf sich nimmt. Petra schüttelt den Kopf. "Das erste", sagt sie leise, "erste Mal. Immer noch kann sie nicht richtig zusammenhängend denken. Geschenkt, ein Geschenk von deinem was?" fragt Gerda, als von Petra nichts mehr kommt. "Mein Mann ist vor einem halben Jahr verstorben." Mittlerweile haben sie in einem großen Bogen den Bus umrundet und stehen, das Outlet-Center im Rücken, vor den Büschen, die den Parkplatz von der Autobahn trennen. Über ihnen steigt vom nahen Flughafen eine Passagiermaschine in den grauen Nachmittagshimmel auf und übertönt für eine Weile den Verkehrslärm. Petra beobachtet, wie das Flugzeug von Nebelfetzen umfangen und schließlich ganz von den grauen Wolkenmassen verschlungen wird. Eine Weile noch kann man seine Triebwerke hören. Ein dunkelblauer Minisuff mit L17-Schild rollt quer über die Parkplatzmarkierungen. Der Fahrschüler erscheint Petra blutjung, zu jung, bemitleidenswert jung. Er beschleunigt, tritt aber plötzlich viel zu stark auf das Bremspedal. Der Motor stirbt ab. "Ich habe mich auch so blöd angestellt", erinnert sich Petra lachend, "vor über 50 Jahren, besonders das Anfahren am Berg. Ich bin jahrelang LKW-Fahrer gewesen." Gerda macht einen Schritt nach vorne und stellt sich Petra, die einen halben Kopf kleiner ist, in den Weg. "Verstehst du?" "Was gibt es daran nicht zu verstehen?", fragt Petra, womit auch der kurze Moment der Verwunderung und des Neuzusammenfügens überspielt ist. "Früher oder später wirst du mich ohnehin fragen", sagt Gerda. Petra mustert Gerda von Kopf bis Fuß und versucht sich zu erinnern, ob sie bereits im Bus gesessen hat, als sie selbst zugestiegen ist, oder ob sie erst später... "Was?", fragt Gerda herausfordernd. "Das haben Sie gut hingekriegt", sagt Petra anerkennend, als würde sie das aufwendig bestickte Trachtenkleid beurteilen und nicht die Verwandlung eines Männerkörpers in einen Frauenkörper. "Bis auf die Stimme", erklärt Gerda langsam, als wäre sie sich nicht sicher, ob Petra und sie vom selben sprechen. "Allerdings", pflichtet Petra ihr unumwunden bei. "Erst vor kurzem hat Petra in der Gesprächssendung nach dem Mittagsjournal erfahren, dass Brüste, Geschlechtsorgane, Gesichtszüge, Bartwuchs bei Menschen wie Gerda medizinisch mit Hilfe von Hormonoperationen gut herstellbar seien bzw. problemlos unterdrückt werden könnten. Viele seiner Patientinnen, hat der Studiogast ausgeführt, leiden vorwiegend unter ihrer Stimme. Manche würden mit Hilfe von Stimmtrainern eine neue, eine höhere Stimmlage erlernen, andere hielten an ihrer natürlichen Stimme fest. Jene seien die glücklicheren Menschen, die nicht an ihrer Stimme arbeiten würden, hat der Chirurg ausgeführt, ohne einen bestimmten Grund zu nennen. Ist Gerda ein glücklicher Mensch? Fragt sich Petra. Und das betrachtet sie sich selbst von außen. Bin ich ein glücklicher Mensch? Auch den Peter hat sie einmal gefragt, da sind sie 25 Jahre verheiratet gewesen. Er hat den Tag vergessen, wie immer. Normalerweise hat sie den Tag einfach verstreichen lassen, hat daran gedacht, aber nichts gesagt. Aber an diesem Jahrestag ist sie in den Garten, hat einen Blumenstrauß gepflückt, hat ihn dem Peter in den Schoß gelegt und gesagt, den gibst du mir jetzt und dann gratulierst du mir zu unserem 25. Hochzeitstag. Und dann hat sie den Blumenstrauß genommen und gesagt, wie sehr sie das freuen würde und hat ihm einen Kuss gegeben. Bist du glücklich? Er hat ja gesagt, ohne lang nachzudenken. Sie hätte da nicht so schnell antworten können. Peter hat behauptet, da müsste er keine Sekunde drüber nachdenken. Der Fahrschüler hat das Auto wieder in Gang gebracht und rollt auf einer Linie geradeaus, bis er kurz vor den Büschen hält. Er legt den Rückwärtsgang ein, gibt diesmal zu viel Gas und der Wagen macht einen Sprung nach hinten. Vielleicht merkt er, dass wir ihn beobachten, gibt Gerda zu bedenken und das macht ihn nervös. Sie wenden sich ab und schlagen eine andere Richtung ein. Gerda berichtet, sie habe vor kurzem im Büro einer Tischlerei gearbeitet. Diese Fahrt sei ein Geschenk ihres Chefs, ein junger Kerl, der ihr Enkelsohn sein könnte. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, ich könnte mich für Opern interessieren, aber ich habe mir gedacht, verfallen lasse ich den Mist auch nicht. Und so bin ich. Hast du Kinder? Peter unterbricht sie damit. Ja, zwei Söhne. Einen Augenblick lang presst Gerda die Lippen fest aufeinander und fährt dann fort, beide haben bereits eigene, ausschließlich Buben. Meine Söhne nennen mich Opa, meine Enkelkinder Oma. Gerda lacht kurz auf, als wäre in diesem Moment zum ersten Mal klar geworden, wie absurd es ist, beides gleichzeitig zu sein. Daraufhin schlägt sie einen geschäftsmäßigen Ton an. Was willst du noch wissen? Arbeiten wir den Fragenkatalog ab. Was? Was? Petra irritiert Gerdas scharfer Ton. Was habe ich falsch gemacht? Tut mir leid. Gerda lenkt entschuldigend ein. Tut mir leid. Für eine Weile verfallen sie in Schweigen. Petra fragt sich, ob das jetzt die Gelegenheit wäre, ihren richtigen Namen zu nennen.
Berggasse 8,
aber sie scheut sich, als würde sie so einen Schutzschild, den sie intuitiv aufgespannt hat, leichtsinnig wieder aufgeben.
Das Gespräch mit Andreas Jung.
Stattdessen erkundigt sie sich nach dem Parfum, das Gerda verwendet.
Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt
Peter. Seltsam, dass du fragst, sagt Gerda und hakt sich wieder bei Petra unter. Ich habe das als Mann gern gemocht. Neben meiner Stimme ist es das Einzige, was ich nicht aufgegeben habe. Nach einer kurzen Pause fügt sie korrigierend hinzu, na ja, so manche andere ist auch nicht. Ihr Blick schweift in die Ferne. Wünscht sie ein Nachhaken?
Kunst,
aber stattdessen
Kultur,
ergänzt Petra,
Literatur, queer.
Als müsste sie ihre Frage nach dem Parfum im Nachhinein erklären. Es riecht wirklich gut. Im selben Augenblick findet sie das Wort gut völlig unzutreffend, aber ihr fehlt ein besseres, ein genauerer Begriff für ihre Empfindungen. Doch der Absatz geht ohnehin im Lärm der Hupe des Reisebusses unter, der über den Parkplatz dröhnt und in der flachen Landschaft verhallt. Für die restliche Fahrt nimmt Petra auf dem freien Fenster neben Gerda Platz, was, als Petras ehemalige Sitznachbarin aus Reihe 3 plötzlich einen Schrei ausstößt, wir haben ihn vergessen, zu einer kurzen Aufregung führt. Aber die Sache ist rasch aufgeklärt. Petra muss sich lediglich eine Silvia-Tirade anhören, die sich ganz offensichtlich durch ihren Platztausch persönlich angegriffen fühlt. Als Gerda dazwischen gehen will, greift Petra nach ihrer Hand, um sie durch diese Geste darum zu bitten, den Mund zu halten. Und sie zieht die Hand nicht wieder zurück. Anfangs ruhen die Hände reglos ineinander, bis sich Petras zarte Hand, als wäre sie ein eigenständiges Lebewesen, mit Gerdas großer Handfläche zu messen beginnt. Gerdas Fingerkuppen suchen Petras Fingerkuppen. Petras Hand schließt sich wie eine Blüte bei Sonnenuntergang. Gerdas Hand umschließt Petras Hand vorsichtig, als versuche sie, ein aus dem Nest gefallenes Vogeljunges vor den Gefahren der Welt zu beschützen. Als würde das Tun von Gerdas und ihrer Hand nichts mit ihr zu tun haben, schaut Petra währenddessen auf die Felder hinaus, wo von Staub umwölkte Landmaschinen Kornfelder abernten. Über den Bergen scheint es, den dunklen Streifen am Horizont nach, gerade abzuregnen. Lagerhallen und ein Einkaufszentrum kündigen eine mittelgroße Stadt an. Der Bus lässt die Ost- und die Südausfahrt hinter sich. Immer mehr Busse rollen auf das offensichtlich selbe Ziel zu, die Oper im Steinbruch. Als sie die Autobahn schließlich verlassen, nähern sie sich dem Open-Air-Theater in einer zäh fließenden Kolonne. Der Parkplatz bietet für hunderte PKWs und mindestens 30 Busse Platz. Um die Eintrittskarte aus ihrer Handtasche zu kramen, zieht Petra wie selbstverständlich ihre Hand zurück. Als sie sie gefunden hat und aufblickt, liegt Gerdas leere Hand immer noch auf ihrem Knie. Bis hierher.
In der heutigen Sendung der Reihe Berggasse 8 hat uns Andreas Jungwirt sein neues Buch »Alle meine Namen« vorgestellt. Das Gespräch mit Andreas Jungwirt hat Veit-Georg Schmidt geführt. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Peter Supp.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.